Ja, Sonntag, 10 Uhr, TU Chemnitz, schönes Wetter draußen, herrlich, beste Bedingungen, um hier schön im Hörsaal zu sitzen, ne? Und dem trockenen Thema und hoffentlich nicht ganz so trockenen Thema recht zuzuhören mit Björn Schießle von der Free Software Foundation Europe. Ja, dann will ich gar nicht lange schnacken, ich gebe einfach mal das Wort weiter, damit wir fertig werden.
Ja, guten Morgen alle zusammen. Freut mich, dass so früh am Morgen schon so viele sich hier in den Hörsaal reinquälen. Ich bin Björn Schießle. Ich bin seit mittlerweile 15 Jahren ehrenamtlich bei der Free Software Foundation Europe aktiv, mittlerweile als Deutschlandkoordinator. Und ich will heute so ein bisschen über das Thema freie Software im Zeitalter der Cloud reden. Und das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich schon eine ganze Zeit lang, auch Kollegen von mir. Und das ist aber nichts, wo wir jetzt auch so eine endgültige Antwort zu der Frage haben, wie sieht denn überhaupt freie Software in der Cloud aus? Das heißt, ich will hier so ein bisschen meinen aktuellen Gedankenstand präsentieren, was ich dazu denke, was sich da vielleicht ändern muss oder wie man da herangehen muss. Und würde mich aber freuen, wenn wir da nachher auch eine sehr lebhafte Diskussion haben. Und da freue ich mich auf euer Feedback dann, was ihr zu den Punkten denkt oder ob ihr vielleicht Punkte habt, wo ihr sagt, die habe ich jetzt komplett vergessen. Das wäre auch ganz wichtig, dass man da beachten muss. Also seht es nicht so, als dass ich euch jetzt hier der Weisheitsletzter Schluss präsentiere, sondern das ist durchaus auch soll eine Anregung zur Diskussion sein, was ich hier präsentiere. Okay, fangen wir an, indem wir erstmal so ein kurzes Stückchen zurück in die Vergangenheit schauen. Als Computer irgendwann aufkam, dann war erstmal grundsätzlich alles softwarefrei. Die ersten Computer, die man so bekommen hat, das waren Riesenschränke, wohnzimmergroß, es war wahnsinnig teuer und über Software hat sich niemand Gedanken gemacht. Also man hat haufenweise Geld für diese Hardware, für diese Geräte ausgegeben und die Software, die war einfach so dabei und die hat funktioniert und es war auch vollkommen selbstverständlich, dass die diese Geräte bedienen, die Software natürlich nachher abändern und anpassen oder komplett neue Software schreiben, wie sie es eben brauchen. Und eigentlich war immer nur der Computer das Produkt, aber die Software war historisch gesehen war eigentlich die Software frei. Also es ist nicht was Neues, was wir hier mit Linux und mit freier Software machen, sondern eigentlich ist es wieder ein Stück weit zurück zum Normalzustand. Und es war, wie gesagt, die Anfänge von Computer, wie das so war. Und dann in den 80ern, Anfang der 80er Jahren, hat man dann festgestellt, als die Computer auch ein bisschen kleiner wurden und in mehrere Büros gepasst haben und Arbeitsplätze, hat man festgestellt, dass man eigentlich auch aus Software ein Geschäftsmodell machen kann. Und dann stand man natürlich erstmal vor der Herausforderung, ja, wie macht man das? Weil Software als solche ist ja substanzlos. Das heißt, eine Software, wenn ich die habe auf irgendeinem Datenträger, die kann ich beliebig kopieren und die verliert dadurch nicht. Also ob ich eine Kopie oder 100 Kopien von der Software habe, das schadet niemandem letztlich. Das ist anders, wie wenn ich jetzt ein physikalisches Gerät habe, wenn ich meinen Hardware-Computer, wenn ich den jemand anders gebe, dann habe ich in dem Moment keinen Computer. Aber bei Software gab es diese natürliche Knappheit gab es gar nicht. Und dann hat man das Urheberrecht herangezogen, um diese Knappheit quasi künstlich zu erzeugen. Das heißt, man hat gesagt, okay, der Autor von der Software hat erstmal das Recht zu bestimmen, was mit dieser Software passiert. Standardmäßig so wie es im Englischen so schön heißt, all rights reserved, das heißt standardmäßig darf jetzt irgendwie niemand was mit der Software machen, außer der Autor selber. Und der Autor, wenn er die Software weitergibt, darf dann entscheiden, was man mit der Software machen darf. Und das wurde dann eben sehr restriktiv gehandhabt. Und so konnte man dann Anfang der 80er Software von einem freien Gut zu einem Produkt machen. Und an dem Punkt darf natürlich in der Geschichte dann Richard Stallman nicht fehlen. Der hat zu der Zeit im MIT-Labor in Boston gearbeitet und ist eben in dieser ganzen Kultur dieser freien Software aufgewachsen und hat dann plötzlich festgestellt, hey, plötzlich kommt in unser Labor Software, wo wir eben nicht mehr so arbeiten können, wie wir es gewohnt sind. Wir können nicht mehr die Software anpassen. Wir können, wenn wir ein Problem haben, das Problem nicht beheben. Plötzlich ist da jemand, der uns plötzlich sagt, ja, die Software, die ist hier, die könnt ihr verwenden, aber anfassen geht nicht, den Quellcode kriegt ihr nicht. Und das hat ihn irgendwann so weit geärgert, dass er gesagt hat, ja, da muss ich was ändern. Und das ist ich tue das deswegen auch an der Stelle herausstellen, weil es, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, nachher für das Thema freie Software in der Cloud, weil man muss sich auch vorstellen, im Prinzip hatte Stallman hier zwei Möglichkeiten an diesem Scheideweg. Er hätte auch den Kopf in den Sand stecken können und hätte sagen können, ja, die moderne Computerwelt, alle Software ist jetzt plötzlich proprietär, damit will ich nichts mehr zu tun haben und meine Lösung ist, ich verwende jetzt keine Computer mehr und ich empfehle der ganzen Welt da draußen, verwendet keine Computer mehr, weil das, was da passiert mit proprietärer Software, das ist alles nicht gut. Das hätte er machen können, hätte er für sich machen können, nur ist meine Vermutung, dass sich an der Entwicklung nichts geändert hat. Das heißt, wir würden heute hier genauso in einer Welt leben, die genauso von Computern durchdrungen ist, wie es eben der Fall ist, nur dass wir keine freie Software hätten. Oder zumindest nicht freie Software, so wie es wir heute kennen. Das heißt, diesen mutigen Schritt zu sagen, ich akzeptiere den Status quo nicht und ich mache einen positiven Schritt nach vorne, ich erfinde freie Software, war ein Schlüsselerlebnis in dem Moment. Man hat eben freie Software definiert. Und freie Software definiert sich über vier Freiheiten. Das ist einmal die Freiheit, dass man die Software für jeden Zweck verwenden kann. Das heißt, wenn ich eine Software bekomme, kann mir niemand in der Lizenz oder irgendwo vorschreiben, du darfst die Software jetzt nur für eine bestimmte Aufgabe verwenden. Zum Beispiel, wenn ich das in der Universität eine Software bekomme, dass ich sage, das ist eine Education Edition und ich darf die nur für meine Ausbildung verwenden oder irgendwas. Bei freier Software darf ich die Software immer für alles verwenden. Die zweite Freiheit ist, dass ich die Software untersuchen kann und was, festzustellen, was die Software wirklich macht. Es ist eben genau diese Freiheit, dass ich letztlich unabhängig vom Anbieter bin, dass wenn ich die Software kriege, die nicht ganz das macht, was ich will oder vielleicht einen Fehler hat oder vielleicht so eine Backdoor oder irgendwie ein schädliches Funktionalität, dass ich eben die Software untersuchen kann und gucken kann, was passiert da und es dann abändern kann, wenn ich will. Und dass ich die Software dann anderen Leuten weitergeben kann, sprich, dass ich eben, wenn ich eine Software habe, die zum Beispiel bei mir im Studium was ganz Tolles macht, die mir hilft, erleichtert, irgendwelche neue Sachen zu lernen, dass ich die eben mit meinen ganz Kommilitonen teilen kann oder mit meinen Geschäftskollegen. Dass ich nicht sagen muss, ja, ich habe hier die tolle Software, ihr dürft mir zwar mal über die Schulter gucken, was ich da Tolles habe, aber geben darf ich euch das leider nicht, weil das ist mir vom Autor verboten. Das heißt, bei freier Software darf ich immer die Software weitergeben. Und ich darf sie verbessern, das heißt, ich darf sie Änderungen an der Software vornehmen, wenn ich sie untersucht habe natürlich, und ich darf dann diese Veränderung auch wieder veröffentlichen. Und ganz wichtig an der Stelle ist auch, diese drei Freiheiten sind alles Rechte, das sind keine Pflichten. Das heißt, niemand ist gezwungen, die Software irgendwie weiterzugeben. Ich kann die auch ganz normal an meinem Computer behalten und wenn jemand kommt, der mir die Nase jetzt von dem nicht gefällt, kann ich zu dem auch sagen, nein, ich gebe dir die Kopie nicht. Also es ist keine Pflicht, es ist nur das Recht, ich darf es machen, wenn ich es will. Und genauso ist niemand dazu natürlich verpflichtet, sich tief in den Quellcode einzuarbeiten oder Veränderungen zu machen. Aber er kann es eben. Und das ist der große innovative Schritt in dem Moment in freier Software. Was, wie gesagt, historisch eigentlich ganz normal war, was damals aber in den 80er Jahren verloren gegangen ist. Und diese vier Freiheiten haben dann so diesen alten Zustand wiederhergestellt. Und dann so meine obligatorische Folie bei so Veranstaltungen, weil wenn man hier in ganz viele Vorträge geht und an Ständen rumläuft, dann hört man nicht nur um freie Software, wie wir von der Free Software Foundation Europe drüber reden, sondern andere sagen Open Source oder Libre Software oder FOSS oder FLOSS. Und ich will hier gar nicht groß ins Detail gehen. Das Einzige, was ich an der Stelle sagen will, ist, dass man sich da nicht irritieren lassen soll, sondern am Ende beschreibt es alles die gleiche Gruppe von Software. Das sind im Prinzip für unterschiedliche Begriffe, die rein sprachlich natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften hervorheben. Man könnte sagen, Open Source tut eher den technischen Vorteil, dass der Quellcode offen ist, hervorheben. Freie Software eher den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Vorteil der Freiheit. Aber das sind nur sprachliche Unterschiede. Letztlich, wenn man zu der Software kommt, beschreiben sie alle die gleiche Gruppe von der Software. Aber da sich nicht irritieren lassen, wenn der eine von Open Source redet, der andere von freier Software oder irgendein von den anderen Begriffen. Und ja, den Schlüssel Hauptwerkzeug, eben diese freie Software zu schaffen, waren eben Lizenzen. Man hat sich eben genau dieses Urheberrecht auch wieder zu Nutzen gemacht. Man hat gesagt, okay, das, was die Leute, die proprietäre Software machen, das können wir auch. Also die nehmen das Urheberrecht und sagen, okay, ich habe erstmal vom Staat alle Rechte gegeben an der Software und ich gebe den Leuten gar keine Rechte, nur sehr minimierte. Und dann hat eben Richard Stallman gesagt, das Gleiche können wir auch machen, nur wir drehen das ganze Spiel rum. Wir sagen, wir haben alle Rechte, ich habe alle Rechte an der Software, die ich geschrieben habe. Und ich schreibe jetzt eine Lizenz, die sagt, wenn du meine Software kriegst, dann kriegst du eben diese vier Freiheiten. Das heißt, ich tue dich nicht einschränken in dem, was du tust, sondern meine Lizenz sagt dir, du kriegst die Software und du kannst die beliebig verwenden, du kannst sie weitergeben, du kannst sie abändern und du kannst damit machen, was du willst. Dann gibt es noch eine kleine Unterkategorie der Lizenzen, die nennen sich sogenannte Copyleft-Lizenzen. Und im Deutschen sage ich immer gerne schützende Lizenzen, einfach weil sie diese Freiheit schützen. Normale Lizenzen, die geben einem diese Freiheit und sagen, okay, du kannst mit der Software machen, was du willst, aber was derjenige damit macht und was im nächsten Schritt passiert, ist nicht mehr geregelt. Und diese schützenden Lizenzen, die sagen eben, du kriegst die Software mit all den Rechten, aber wenn du sie dann zum Dritten weitergibst oder zum Vierten, musst du es wieder unter der gleichen Lizenz weitergeben. Das heißt, es schützt diese Rechte und diese Freiheit, indem sie sagt, du kannst machen, was du willst, aber diese Freiheiten kannst du nicht wieder entfernen. Das nur so ein kleiner bisschen am Rand. Wir haben nachher noch, glaube ich, einen komplett ausführlichen Vortrag über Softwarelizenzen. Da geht man da bestimmt auch noch mehr in die Tiefe ein. Was an dem Punkt wichtig ist, für nachher das Cloud-Thema wieder ist, diese ganzen Lizenzen haben halt immer auf dieser Annahme aufgebaut, dass ich diese Software bekomme. Das heißt, sie wurden in dem Moment getriggert, dass ich irgendwie eine Kopie von der Software in der Hand hatte. Entweder als Binärform oder als Quellcode. Dann habe ich eben diese Lizenz dazu gekriegt und dann hat mir die Lizenz diese Rechte gegeben. Und es hat eben ganz viele Jahre, wo die Hauptteil der Software auf meinem eigenen Rechner gelaufen ist, wo es einfach normal war, dass ich entweder eine Kopie übers Internet bezogen habe oder früher mir irgendwie die Box mit den CDs oder Disketten im Laden gekauft habe, hat es wunderbar funktioniert. Aber heute stehen wir halt vor einer veränderten Situation, wo so manche Sachen dadurch in Frage gestellt werden. Und das war so ein bisschen der Rückblick, wie die freie Software entstanden ist und was so die Idee dahinter war, warum das so funktioniert, wie es funktioniert. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Gegenwart und wenn man sich heute anguckt, ist Software heute überall. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass die Software nur auf meinem Computer oder auf meinem Laptop gelaufen ist, sondern heute ist die Software in meinem Kühlschrank, in meinem Fernseher, überall. Und in ganz großen Fällen läuft die gar nicht mehr auf irgendeinem Gerät bei mir zu Hause, sondern irgendwo auf irgendeinem Netzwerkdienst und ich benutze diese Software nur noch. Manche sagen dazu Software as a Service, manche sagen dazu Cloud, das sind alles sehr aufgeladene Buzzwords, da kann man auch sehr viel drunter verstehen. Meiner Meinung nach, am Ende läuft es halt immer drauf raus, es ist Software, die ich nicht mehr lokal auf meinem Rechner habe, die nicht mehr lokal läuft, sondern die läuft in einem Netzwerk. Das kann ein lokales Netzwerk sein auf anderen Rechnern, das kann aber auch das Internet sein, also irgendwie komplett bei jemand anderem, aber die Software läuft nicht mehr bei mir lokal. Und diese Entwicklung hat durchaus aus technischer Sicht erstmal seine Vorteile, also das ist technischer Sicht erstmal schlecht. Es hat Leuten zum Beispiel ermöglicht, dass sie Rechenpower zur Verfügung hatten, die sie auf dem lokalen PC einfach nicht hatten, weil sie einfach irgendwie so ein großes Rechenzentrum verwenden konnten, um irgendwie komplizierte Berechnungen durchzuführen. Das kann ich einfach nicht auf meinem kleinen lokalen PC. Und wenn ich da so einen Dienst übers Netz verwenden kann, ist das erstmal toll. Und wenn man sich so anguckt, so diese eher so im Anwenderbereich, so diese Dropboxen und iClouds und was es da alles gibt. Das ist natürlich toll, wenn ich meine Daten plötzlich oder meine Kontakte, meine Adressen nicht mehr von Hand irgendwie zwischen Laptop und Handy und so weiter kopieren muss, sondern wenn die irgendwie auf allen Geräten da sind und immer schön in Sync gehalten werden. Das ist ja durchaus eine Innovation, ein Fortschritt, der jetzt erstmal nützlich für den Menschen ist. Die Frage ist halt immer, was bedeutet das für freie Software? Und das ist eben genau das, was am Anfang so schön sich anhört und schön aussieht. Ich habe plötzlich Zugriff auf Rechenpower, die ich vorher nie, auf die ich nie zugreifen konnte. Ich meine, Daten kann ich überall schön drauf zugreifen. Irgendwann hat man halt gemerkt, ja, es hat aber auch ein paar Nachteile. Und speziell für das Thema freie Software sind wir eben an dem Punkt, dass dieser Schritt, dass ich die Software wirklich bekomme, das heißt, dass so eine Softwarelizenz getriggert wird, der passiert gar nicht mehr. Sondern ich benutze die Software einfach und ich bin immer nur Benutzer, ich kriege die Software aber nie und damit wird auch nie diese freie Softwarelizenz ausgelöst, die mir diese Rechte gibt. Und wichtig an der Stelle ist sich halt immer vergegenwärtigen, wenn man über Cloud oder SaaS oder sowas redet. Es ist nicht irgendwas Wolkiges, es ist nicht irgendwas irgendwo, weil am Ende sind es immer noch ganz normale Computer. Die stehen nur nicht mehr bei mir im Wohnzimmer oder bei mir auf dem Schreibtisch, sondern die stehen woanders. Und man sollte sich dann halt überlegen, wo stehen denn diese Computer? Wer hat denn da Zugriff drauf? Welches juristische System ist vielleicht dafür verantwortlich? Wenn ich wirklich mal was einklagen will, muss ich da in Deutschland klagen, in irgendeinem europäischen Staat, in Amerika, in irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner Südseeinsel und komme ich da überhaupt als Normalbürger ran? Und wie gesagt, wer hat da Zugriff drauf? Wenn ich auf den Löschen-Knopf drücke, dann klar, bei mir auf dem Bildschirm verschwindet das. Aber verschwindet es wirklich auf dem Server? Wer weiß es? Und da kommen wir eben zu dem Punkt, dass diese Freiheit, wie gesagt, die freie Software eigentlich die jedem Anwender geben wollte, immer mehr so in der Wolke und in diesem ganzen Nebel so ein bisschen verschwindet. Die ist zwar noch da, aber ich kann sie als Endanwender nicht mehr greifen, weil dieser Punkt, dass die Software überhaupt zu mir kommt, dass ich überhaupt sagen kann, so jetzt habe ich hier die Lizenz, jetzt gib mir mal den Quellcode und lass mich mal machen, was ich will, dieser Punkt, der wird gar nicht mehr erreicht. Weil ich immer nur noch Anwender bin. Und klar, derjenige, der das hostet, der hat diese Freiheit, aber die Freiheit kommt halt nie wieder beim Endanwender an. Und deswegen glaube ich, dass wir hier an so einem Scheideweg ein bisschen stehen. Und Das eben genauso Scheideweg, habe ich so einen Eindruck, den Richard Stallman vor 35 Jahren hatte, nur jetzt eben mit dem Thema Cloud. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können uns den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, dieses ganze Cloud Computing und Software as a Service, das ist alles schlecht, das nimmt mir meine Freiheit weg, ich habe keine Kontrolle mehr über meine Daten. Und meine Lösung ist, ich verwende das einfach alles nicht. Und ich erzähle allen meinen Freunden und Kollegen, wir verwenden das nicht. Und ja, das kann man machen, als individuelle Person sowieso, wenn man das für sich entscheidet, ist das fein. Aber es wird halt, glaube ich, zu keiner Lösung führen. Denn die ganze Welt um uns herum wird diese Dienste trotzdem weiterverwenden und diese Dienste werden sich weiterentwickeln. Und bei einem, indem wir einfach sagen, nee, wir verwenden das nicht, weil es jetzt schlecht ist, wird sich nichts ändern. Oder die zweite Möglichkeit ist eben, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels, sage ich mal, und sagen, okay, das ist technisch ist das jetzt erstmal ja super nützlich und gar nicht so schlecht, was da passiert. Wir müssen jetzt nur irgendwie das schaffen, so zu gestalten, dass eben unsere Freiheit, unsere Rechte darunter nicht leiden, dass wir die weiterhin erhalten. Und müssen uns kreative Ideen ausdenken, so wie Richard Stallman eben vor 35 Jahren sich freie Software ausgedacht hat. Das war auch kein Selbstläufer. Das war sehr visionär damals und war sicherlich nicht einfach, auf diese ganzen Konzepte zu kommen. Und entweder wir machen diese Anstrengung auch, wir strengen uns an, quasi unsere freie Software, die wir uns kennengelernt haben, die wir hier 20 Jahre in Chemnitz uns jedes Jahr drüber austauschen. Entweder wir fangen an, uns zusammen zu überlegen, wie wir das in die Zukunft retten, dass wir in 40 Jahren auch noch hier sitzen und uns über freie Software austauschen und uns über die Freiheit am Computer freuen. Oder wir stecken den Kopf in den Sand und dann werden wir vielleicht keine Computer mehr verwenden, weil irgendwann alles in der Cloud ist, und aber alle drum uns herum werden es trotzdem machen und dann ist am Ende, glaube ich, nichts gewonnen. Deswegen glaube ich, es ist wirklich so an der Zeit, dass man anfängt, freie Software neu zu denken. Und mit neu zu denken meine ich nicht, dass man jetzt die Grunddefinition von freier Software, wo diese freie Software-Lizenzen komplett auf den Kopf stellt. Die sind nach wie vor eine Hauptsäule von diesem Ganzen. Aber es ist nicht mehr alles. Und ich glaube, wir müssen einfach anfangen, weiterzudenken, uns eben von diesem klassischen Denken, das wir bei freier Software haben, ein Stück weit zu lösen. Und so ein klassisches Beispiel für mich, was diesen Denkprozess oder diese Änderung des Denkprozesses veranschaulicht, ist, dass ganz viele Leute, die sich schon so angefangen haben, ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, dann auch so technische Hilfsmittel kommen, wie zum Beispiel das Browser-Plugin Libre.js. Das ist ein Plugin, das kann ich in meinem Firefox oder in meinem Chromium installieren. Und das checkt dann quasi den ganzen JavaScript-Code, der von der Webseite auf meinen Rechner kommt, ob der freie Software ist. Aber den muss man dann gewisse Tags in dem Code hinterlegen, damit das Plugin das erkennt. Und dann erkennt das Plugin, okay, das ist freie Software, alles, was da kommt als JavaScript. Und dann ist das eben, hat es einen grünen Haken und dann ist quasi alles fein. Und das ist aber, glaube ich, das ist nicht schlecht. Ich glaube, die Komponente, klar, muss der JavaScript-Code auch frei sein, wie alle Software letztlich frei sein sollte. Aber indem man sich hier wieder konzentriert auf die Software, die auf meinen Computer kommt, macht man, glaube ich, einen ganz entscheidenden Fehler. Denn der JavaScript-Code ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wirklich passiert. Der größte Teil passiert heutzutage auf dem Server. Und letztlich, ob ich dann den JavaScript-Code als freie Software habe und ihn theoretisch verändern kann, bringt mir relativ wenig, wenn alles, was im Hintergrund passiert, proprietäre Software ist, wenn ich keine Chance habe, da ranzukommen, dann ist es schön, dann kann ich mich über diesen grünen Haken freuen, aber wo ist meine praktische Softwarefreiheit? Ich kann diesen JavaScript-Code praktisch nicht verändern, weil bei jedem Page-Reload kommt die Originalversion eh wieder vom Server zu mir. Klar kann ich gucken in dem Moment, was jetzt gerade auf meinen Server kommt, ob das alles okay ist, ob es keine Backdoor hat, aber selbst das aus Sicherheitsaspekten ist irgendwie suboptimal, weil wie gesagt, bei jedem Page-Reload kommt wieder eine neue JavaScript-Datei und die kann bei jedem Mal kann es eine andere sein und jedes Mal kann ich auch nicht mehr den JavaScript-Code angucken, ob alles in Ordnung ist. Das heißt, ja, ein wichtiger Baustein, aber ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, verliert man einen ganz großen Teil des Gesamtbildes. Und deswegen glaube ich, um wirklich die Freiheit in die Cloud zu retten, brauchen wir ein paar Sachen. Und eine Sache davon ist, wir brauchen neue Lizenzen. Speziell für den Code, der in der Cloud, der auf den Servern läuft. Ein Beispiel ist hier für die ArchGPL. Das ist die Weiterentwicklung der GNU-GPL, die ich kurz vorgestellt habe. Und die entscheidende Erweiterung, die macht im Prinzip verhält sich genauso wie die GPL. Der einzige Unterschied ist, die Erweiterung ist, das heißt, die Weitergabe der Software wird hier neu definiert. Sie sagt nicht mehr, du kriegst die Lizenz und die Freiheit, wenn du eine Kopie der Software bekommst, auch diesen traditionellen Weg, wie Software verteilt wird, sondern in dem Moment, wo du die Software über einen Netzwerkdienst verwendest, hast du quasi schon Ansprüche auf den Quellcode und damit auf die Freiheit, die diese Lizenz dir gibt. Und damit hat eben der Anwender, wenn er jetzt irgendwie einen Dienst verwendet, der unter RGPL steht, nicht nur Zugriff auf den JavaScript-Code, der auf seinen Rechner kommt, sondern eben auch Zugriff auf den Code, der auf dem Server dahinter läuft. Und nur wenn der Anwender beides zusammen hat, kann er wirklich das Gesamtsystem irgendwie nachbilden und auch erfassen, was macht das Gesamtsystem, und kann es theoretisch auf dem eigenen System aufsetzen. Das funktioniert eben nur, wenn man das Gesamtsystem hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese neuen Lizenzen wie die RGPL, und ich bin mir sicher, da können wir gut vorstellen, dass da in den nächsten Jahren auch noch vielleicht eine neue Version davon rauskommt irgendwann oder neue, weitere Lizenzen, die was Ähnliches machen, weil ich glaube, das ist echt, ist wirklich ein Schlüsselpunkt hier. Und dann brauche ich natürlich die Freiheit, die Software auch irgendwie selber bei mir irgendwie hosten zu können und laufen lassen zu können. Es bringt mir nichts, wenn ich irgendwie Zugriff auf den Quellcode habe oder nur Teile auf den Zugriff, und ich kann es aber nicht irgendwie bei mir selber laufen lassen. Weil selbst wenn ich mich entscheide, ich nehme diese Annehmlichkeiten in Kauf, ich verwende jetzt so einen Dienst, der mir diese Rechenpower zur Verfügung stellt, die ich sonst nicht hätte, oder diesen Datenspeicher. Ich sollte, um meine praktische Softwarefreiheit ausüben zu können, sollte ich immer noch die Möglichkeit haben, an einem gewissen Punkt zu sagen, nee, jetzt mache ich es doch auf meinen eigenen Computer. Oder ich mache es auf dem Computer von einem anderen Anbieter, wenn mir nur der Anbieter nicht mehr gefällt. Und dazu ist eben dieses Recht, mit der Software weiterzugehen und die woanders zu hosten, glaube ich, sehr entscheidend. Und um dieses Recht praktisch wahrzunehmen, muss es Möglichkeiten geben, alle Daten, die ich schon mal in so ein System hochgeladen habe oder dort verarbeitet habe, dass ich die irgendwie da rauskriege und in meinem neuen System, das ich aufsetze, wieder reinkriege. Und zwar nicht nur irgendwie rauskriege, als irgendwie so ein Binärblob, sondern wirklich in einem vernünftigen Format rauskriege, wo ich es wirklich vernünftig weiterverarbeiten kann und dann an einer anderen Stelle wieder importieren kann. Ohne diesen, wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, dann bringt mir auch nichts, wenn die komplette Software freie Software ist, wenn der JavaScript-Code frei ist, wenn der Server-Code unter RGPL liegt und wenn ich mir den ganzen Code nehmen kann, wenn ich mir es dann neu aufsetzen kann, aber meine Daten letztlich nicht von dem anderen Dienst, wo ich angefangen habe, darüber kriege, bringt mir das relativ wenig. Und der nächste Punkt ist ein Recht, in meinen Augen, ich nenne es mal Recht des Zusammenarbeitens, weil es ist natürlich auch schön und gut, wenn ich jetzt anfangen kann und sagen kann, okay, ich nehme jetzt die Software und setze meinen eigenen Dienst auf. Und wenn das viele Leute machen, ist es auch ganz schön, und andere Leute, die setzen es nicht nur für sich aus, sondern sagen, okay, ich bin jetzt so ein kleiner Service Provider für meine Community. Ganz klassisches Beispiel sind auch größere freie Softwareprojekte wie GNOME, die dann GitLab für die GNOME Community hosten, oder KDE macht was Ähnliches. Das ist alles ganz schön, aber man läuft Gefahr, dann Inseln zu bilden. Dann sind die Leute auf ihren Inseln und da funktioniert das alles, solange sie nicht mit jemandem kommunizieren wollen oder zusammenarbeiten wollen, der auf einer anderen Insel ist. Weil dann stellt sich die große Frage, wie komme ich jetzt von meiner Insel auf die andere Insel? Und das ist, glaube ich, gerade auch bei dem Code-Hosting ein ganz spannendes Thema momentan. Weil ich meine, wir haben es immer wieder gesehen, dass so große Code-Hosting-Plattformen irgendwann mal verschwinden oder vielleicht auch irgendwelche Sachen machen, die wir nicht so toll finden. Das letzte Beispiel war SourceForge, das irgendwie komplett jetzt mehr oder weniger verschwunden ist. Und jetzt momentan machen ganz viele Leute GitHub, und dann gibt es aber auch GitLab. Aber man muss sich immer vor Augen halten, man baut immer wieder diese neuen Inseln, und bei so großen Sachen vielleicht wie GitHub oder so das nächste Datensilo. Und ich glaube, da wird es auch ganz spannend. Git an sich ist schon ein sehr verteiltes System, aber diese ganze Interaktion, die auf so einer Plattform passiert, ich tue mal schnell einen Fork erstellen, ich mache mal schnell ein Issue auf, ich tue mal schnell einen Pull-Request wohin schicken. Das funktioniert eben nur, wenn ich wieder auf dieser kleinen Instanz bin. Da finde ich es sehr spannend, dass GitLab zum Beispiel gerade an so einem Federation-Feature arbeitet, dass die wollen eben das teilweise implementieren zumindest, dass eben GitHub-Instanzen untereinander auch reden können. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen, wenn wir es schaffen, dass wirklich Software, die als ein Dienst irgendwo in der Wolke läuft, weiterhin freie Software ist, dann müssen wir darauf achten, wie gesagt, dass die ganzen Softwarelizenzen frei sind, dass wir die Software wirklich bekommen können. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass wenn wir die Software dann haben, dass wir sie auch praktisch nutzen können. Sprich, dass wir sie auch wirklich wo installieren können und ohne dann diese Insel zu bauen, sondern dass wir weiterhin diese Kommunikation zwischen den anderen haben. Und ich glaube, das ist so ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Und dann bin ich schon fast am Ende von meinen Folien. Wollte ich nochmal so zusammenfassend sagen, also für mich ist ganz wichtig, wie gesagt, der Punkt, Softwarefreiheit muss auch über der Wolke möglich sein. Es muss auch in der Welt von Software as a Service und Cloud Computing möglich sein. Und das ist alle unsere Aufgabe. Wir haben es, wie gesagt, in den letzten 35 Jahren hier in Chemnitz, in den letzten 20 Jahren mit dem Chemnitzer Linux-Tag geschafft, irgendwie freie Software voranzubringen, in der traditionellen Weise, sage ich mal. Unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Freiheiten in dieses neue Zeitalter, in dieses neue Art, wie Computer mehr und mehr verwendet werden, irgendwie rüberzurennen. Und ich glaube, wie gesagt, wie ich es gesagt habe in dem Vortrag, wir brauchen dafür neue Lizenzen. Software-Lizenzen werden weiterhin natürlich den Grundstein legen für das Ganze, aber wir müssen über den klassischen Art der Weitergabe von Software nachdenken, sodass eben Backend- und Frontend-Code muss letztlich frei sein. Und da gelten eben diese Traditionen und Definitionen von, wann wird eine Software weitergeben, nicht mehr. Und wir müssen letztlich auch über die reine Software-Lizenz hinweg denken und uns fragen, was passiert mit den Daten, die in solchen Systemen sind? Wie bekomme ich die mal raus? Bekomme ich die überhaupt raus? Das Recht, einen Anbieter zu wählen oder selber zu hosten, dass ich meine Freiheit eben nicht nur theoretisch habe, sondern praktisch auch ausüben kann. Und die Kommunikation zwischen diesen Instanzen muss irgendwie möglich sein. Und ja, ich glaube, wie gesagt, wir stellen diesen Scheideweg. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir sagen, das ist alles ganz, ganz schlecht und ganz böse, was hier passiert. Wir verwenden das nicht. Können wir machen, aber ich glaube, da machen wir uns als freie Software-Community irgendwie irrelevant und dann in ein paar Jahren wird sich niemand mehr für uns interessieren und auch auf uns nicht mehr hören. Oder wir nehmen unsere Position, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben. Heute ist freie Software überall. Kaum jemand kommt ohne freie Software aus, weder Privatpersonen noch ganz große internationale Konzerne noch Verwaltung. Wir sind überall mit freier Software und wir können unsere Macht, unsere Position, die wir uns erarbeitet haben, dazu nutzen, um freie Software ins Zeitalter der Cloud und des Software as a Service zu transportieren. Ich glaube, das ist das Ziel und vor der Aufgabe stehen wir als Gemeinschaft, als Community heute. Und das waren, wie gesagt, so die Punkte, die ich mir dazu überlegt habe, die ich mal vorstellen wollte. Und jetzt freue ich mich auf euer Feedback und auf eure Ideen zu dem Thema.
Ja, erstmal noch einen herzlichen Applaus für den Vortrag. Für die Motivation auch. Ja, wenn jetzt noch Fragen sind, ich reiche das Mikro rum. Auch für den Livestream.
Ja, meine erste Frage wäre, ob es denn schon Schnittstellen gibt, um eben halt solche Systeme, um irgendwas rauszukriegen, standardisiert und auch irgendwo anders dann wieder hineinzubekommen. Gibt es das schon?
Es hängt sehr stark von dem System natürlich ab. Also pauschal kann man es nicht sagen, aber natürlich gibt es offene Schnittstellen für Datentransport. Also keine Ahnung, WebDAV oder FTP oder was auch immer. Es gibt Schnittstellen, man kann irgendwie REST-APIs definieren, um andere Daten zu exportieren. Es gibt Formate wie JSON und so weiter, die man verwenden kann. Also das gibt es alles schon. Natürlich die Herausforderung besteht oder Git an sich ist ja schon ein sehr dezentrales System, wo man sein Repository auschecken kann von einer Location und es woanders hin transferieren kann. Das gibt es alles. Die Herausforderung ist natürlich für diese ganzen vielen Dienste, die es gibt, wo die Daten oft sehr unterschiedlich aussehen können, irgendwie definieren, wie muss denn das aussehen, wie kann es denn aussehen, wie ist es denn sinnvoll.
Okay, vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag und die vielen Impulse. Ich fand den Punkt Zugang zu den gespeicherten Daten sehr interessant. Und zwar denke ich, das umfasst nicht nur den Zugang zu den eigenen Daten, die dort gespeichert sind in der Cloud, sondern auch zu den anderen. Denn wir erleben ja jetzt so ein Zeitalter der künstlichen Intelligenz, was sehr aufstrebend ist. Und letztendlich könnte ja die Software zum Beispiel für die neuronalen Netze frei sein, aber die Trainingsdaten, mit denen die neuronalen Netze trainiert wurden oder noch aktuell durch die Nutzereingaben trainiert werden, die müssten eigentlich auch mit frei sein. Gibt es da irgendwie schon Ansätze, das per Lizenzen irgendwie schon mit zu erfassen?
Das ist eine interessante Frage. Lustigerweise haben wir da gestern Abend beim Social Event saßen wir eine Gruppe zusammen, wo wir genau das Thema auch besprochen hatten. Ich habe mir das sogar gestern Abend noch kurz überlegt, ob ich das auch noch eine Folie dazu reinmache, aber habe dann gedacht, nee, passt vielleicht zu Softwarefreiheit in der Cloud nicht so ganz, weil künstliche Intelligenz nicht immer nur in der Cloud passieren muss. Deswegen habe ich die Folie mal rausgelassen. Aber ja, ist ein spannendes Thema. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich, wenn man an so Sachen wie neuronale Netze denkt, diese Trainingsdaten auch ein ganz wichtiger Faktor sind. Wenn man die nicht hat, dann bringt einem die reine Software sehr, sehr wenig. Da gibt's, also natürlich gibt es irgendwie Open-Data-Lizenzen und so weiter. Es gibt jetzt aber keine Software-Lizenzen, die quasi automatisch auch die Daten mit erfassen. Es ist natürlich auch eine spannende Diskussion, wenn man sich überlegt, wenn man so eine Software hat, so ein neuronales Netz, oder zum Beispiel eine GPL, die jetzt erstmal auch die, versucht, die Freiheit zu garantieren von der Software, und die jetzt anhand von irgendwelchen Lerndaten irgendwie Spracherkennung lernt. Unter was für einem Ergebnis steht denn dann zum Beispiel das Ergebnis? Aber dieses neue, im Prinzip ist ja eine neue Software dadurch, durch das Lernen. Und steht das neue Software automatisch auch unter der GPL oder nicht? Aber das sind sehr spannende Fragen, die auch in dem Bereich auf uns zukommen. Ich befürchte oder ich glaube, da gibt es noch keine wirklichen Antworten drauf. Aber das ist auch ein Bereich, wo wir auf jeden Fall auch Antworten finden müssen. Sehe ich auch so.
Ich habe nur eine kurze Anmerkung zu der Frage, die vorher da war. Ich bin dieser Tage zufällig gestolpert über neue Standardisierungsbemühungen des WWW-Konsortiums. Da gibt es wohl im Bereich der sozialen Netzwerke den Standard Activity Pub. Und das geht ja eigentlich auch genau in diese Richtung, föderative Systeme und so. Könnte ich mir vorstellen, wenn das so unterstützt wird, dass sich dann da auch was tut.
Genau, ActivityPub ist ein sehr gutes Beispiel im Bereich sozialen Netzwerke, wo eben ein Standard hergestellt wird, um eben diese verteilten sozialen Netzwerke zu ermöglichen. Mastodon ist da gerade so eins, das das letzte Jahr ungefähr in aller Munde ist. Genau, das sind so Bestrebungen, ich glaube, die müssen fortgesetzt werden und natürlich dann auch auf, wie gesagt, auf die ganzen anderen Bereiche übertragen werden, weil das ist natürlich dieses ActivityPub, soweit ich es kenne, sehr spezifisch für dieses Social Networking Part. Das wird nicht für Cloud-Lösungen wahrscheinlich funktionieren, die was ganz anderes irgendwie machen, die jetzt irgendwie Rechenleistung für Hochrechenleistungsgeschichten oder so zur Verfügung stellen. Aber ja, genau, das sind diese Initiativen, die es braucht und die man vorantreiben muss.
Und zwar, ich habe noch eine Frage zu den bestehenden Lizenzen und oder vielen Clouds, die jetzt schon, sag mal, freie Software einsetzen, die vielleicht GPL, V2, V3 einsetzen. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass man schaut, dass man diese Lizenzen letztendlich oder dass die Software, die unter den Lizenzen jetzt dort freigegeben wird, dass man die schnell letztendlich auf so AGPL oder andere Lizenzen umstellt, damit man letztendlich die Hoster oder die Cloud-Anbieter zwingt, diese Software auch komplett, also auch Ihren Teil sozusagen, den Sie noch dazu schreiben, sage ich mal, mit freizustellen oder freizugeben?
Auf jeden Fall, ich denke, also ich kann jedem nur empfehlen, der irgendeine Software entwickelt, die im Netzwerk läuft, ist meine Empfehlung heutzutage, verwendet die AGPL, weil das die Software ist, die den freien Softwaregedanken am ehesten und am besten in diese neue Welt der Netzwerke irgendwie überträgt. Und natürlich jede Software, die heute unter GPL 2 oder 3, sofern es die Or-Any-Later-Klausel nicht entfernt wurde, kann die relativ schmerzfrei in eine AGPL überführt werden. Und ich würde auch jedem Projekt durchaus empfehlen, das sich zu überlegen, ob das für das Projekt Sinn macht. Es ist, die Frage war, ob es ein großer Trend ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also historisch gesehen habe ich so das Gefühl, dass prinzipiell Softwareprojekte sich schwer tun, irgendwann mal eine Lizenz zu ändern. Was auch nicht grundlegend schlecht ist, weil es natürlich auch für eine gewisse Kontinuität sorgt und auch für Vertrauen, sowohl bei den Anwendern als auch bei der Entwickler-Community, wenn dann nicht irgendwann mal einfach eine Lizenz geändert wird. Das heißt, diese Kontinuität ist durchaus auch was Positives. Aber ja, es gibt schon Softwarelösungen, die die AGPL mittlerweile bevorzugen. Es gibt auch Lösungen, die migriert zu AGPL, ist mir jetzt in der Tat noch keins bekannt. Ja, das vielleicht, ja, ich glaube, das ist noch was, das könnte man noch mehr sehen und wäre sicherlich schön, wenn sich mehr Projekte einfach Gedanken drüber machen würden, ob das eine Option für sie ist.
Du hattest gesagt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel meine Software als AGPL veröffentlichen würde und irgendeine Firma das jetzt einsetzt, dass sie dann auch die Daten, also restlichen Daten vom Server mit freigeben müssen. Kann sich jetzt die Firma darum drücken, indem sie dann sagt, okay, dann setze ich die Software nur auf dem einen Server ein und betreibe meine restliche Software auf dem anderen?
Also erstmal, es geht nicht um die Daten in dem Fall, sondern nur um die Software an sich. Also du hast nicht Zugriff auf die Daten, die die Software irgendwie verarbeitet, sondern nur auf die Software an sich. Und die RGPL, wie sie formuliert ist, sagt, jeder, der die Software verwendet, hat das Recht, quasi den Quellcode anzufordern und eben seine Freiheit auszuüben. Das heißt, man kann natürlich als Firma, wenn man es nur auf dem internen Server für die eigenen Angestellten verwendet, oder selbst wenn es auf dem öffentlichen Server ist, wo sich aber nur die Angestellten einloggen können, aber wo jeder normale andere Mensch nur bis zur Login-Page kommt, müssen sie niemandem anderem außer firmenintern die Software zur Verfügung stellen. Das heißt firmenintern auch nicht, weil juristisch gesehen ist ein Angestellter, der eine Software der eigenen Firma verwendet, nie irgendwie der Anwender von irgendeiner Fremdsoftware oder irgendwas, sondern juristisch ist er ein Teil der Firma. Das heißt, die Firma muss auch nicht irgendeinem Angestellten dann den Quellcode oder sowas geben, weil er in dem Moment keine Privatperson ist, sondern ein Teil der Firma. Und so kann natürlich eine Firma, wenn sie das nicht irgendwie als Hoster betreibt für die Öffentlichkeit und so, muss sie nicht irgendwie fremden Leuten den Quellcode deswegen zur Verfügung stellen.
Ja, ich sehe, es sind keine Fragen mehr. Dann schließen wir den Vortrag. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören für unseren Referenten.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für Feedback. War sehr spannend.